Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen einmal mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem allmählich erwachenden Hanoi, dieser faszinierenden, beeindruckenden Metropole, Hauptstadt Vietnams, hier am frühen Morgen Ortszeit. Bei Ihnen ist es noch mitten in der Nacht, doch hier scheint bereits die Sonne. Gestern war ein etwas regnerischer Tag, heute haben Sie eine bessere Aussicht. Sie sehen da auch im Hintergrund die Wolkenkratzer, die Hochhäuser, dazwischen sehr viel Grünzone, auch ein See wäre da noch zu erkennen und die kleineren Gebäude zum Teil noch verwittert oder auch unverwittert durch den kolonialistischen Charme des Baustils. Wenigstens die Architektur hat etwas Herzerwärmendes aus jener Zeit, die sonst nur allzu Garstiges und Finsteres bereithält. Wir haben uns angeschaut, das Konzentrationslager, ich glaube, man kann sich da anders sagen, das berüchtigte Gefängnis Maison Centrale, in dem die französischen Besatzer, die Kolonialisten, da die Nationalisten und Rebellen einquartiert haben, die politischen Gefangenen zu unmenschlichen Bedingungen. Heute ist das ein Memorial, nur mehr 15% des ursprünglichen Geländes ist da als Erinnerungsstätte erhalten, später dann als Hanoi Hilton in die Geschichte eingegangen, als vor allem amerikanische Kampfpiloten, die über Vietnam abgeschossen wurden, notlanden mussten, die wurden dort für einige Jahre inhaftiert. Wie die Ausstellung zeigt, zu guten Bedingungen. Da müsste man vielleicht einmal auch die Betroffenen fragen. Sicherlich ging es dann nicht mehr so finster zu wie unter der französischen Herrschaft. Also das sind ganz schlimme Erinnerungen, die da gespeichert, die da aufbewahrt sind. Ich habe noch weitere Sendungen aufgezeichnet, in der Schweizer Ausgabe bereits darüber berichtet, vor allem über Ho Chi Minh. Ich war an seinem Grabmal, ein Monumentalbau im sowjetischen Kolossalstil, die Leiche einbalsamiert von den gleichen Konservierern, die sich schon bei Lenin hervorgetan haben durch ihr Tüftlerwerk. Dort also ist zu besichtigen der Staatsgründer Ho Chi Minh, der gelebt hat von 1890 bis 1969, ein politisches Genie. Unabhängig jetzt einmal von seiner politischen Ausrichtung, er war Kommunist, er war vor allem aber auch vietnamesischer Befreiungskämpfer, ein Mann, der Zeit seines Lebens sich für die Unabhängigkeit seines Landes eingesetzt hat und dabei ein unglaubliches Geschick an den Tag gelegt hat, ein Geschick, das sich allein darin äußerte, dass er überlebt hat, dass er überleben konnte in auch fragilsten Zeiten. Er ist abgetaucht, war lange Zeit überhaupt nicht auf der Bildfläche zu sehen, doch dann im richtigen Moment, am richtigen Punkt. Und das schreibt auch hier der Christopher Goscha in seinem Buch «Vietnam – A New History», das die größte Qualität des vietnamesischen Staatsgründers eben genau seine Fähigkeit gewesen sei, den richtigen Moment stets richtig zu interpretieren. Dies ist übrigens eines der Bücher, auf das ich mich abstütze bei meinen improvisierten Vietnam-Reportagen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Rückmeldungen. Es ist einfach begeisternd, hier sich mit dem auch auseinandersetzen zu können und mal aus der eigenen gewohnten Gleichförmigkeit da des Alltags herausgerissen zu werden, aus den vielen auch Wohlstandsproblemen, mit denen wir uns da in Europa herumschlagen. Nicht nur Wohlstandsproblemen leider, und allerdings aber doch einige davon, und es ist immer wieder faszinierend, und man darf doch hier auch eine Lanze brechen für den Tourismus. Der Tourismus hat eben sehr viel beigetragen zur Völkerverständigung, und das ist wichtig, dass man versucht, sich hineinzuversetzen in andere Gefühlslagen, in andere Mentalitäten, in andere Volkspsychologien. Das ist etwas, was heute leider fehlt, und vor allem auch machen uns solche Reisen doch auch irgendwo etwas sensibel für das Leid, das in anderen Weltgegenden erduldet, erlitten werden musste, Leid, das ja, verursacht wurde von uns Westlern, von den Angehörigen da der westlichen Wertegemeinschaft. Sie haben es gemerkt, ich habe diesen Punkt doch in einigen Sendungen sehr stark nach vorne gebracht, dass wir hier mit größter Bescheidenheit und Demut in den Spiegel schauen müssen. Jetzt weniger wir Schweizer, wir waren keine Kolonialmacht, zumindest sind wir das schon lange nicht mehr, seit dem 16. Jahrhundert. Aber wir dürfen uns da auch nicht hochmütig zurücklehnen. Wir wissen ja auch nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir über die enormen Machtmittel verfügt hätten, der Amerikaner oder der Franzosen oder der Briten, zu einem gegebenen Zeitpunkt. Also kein Mensch sollte allzu leichtfertig über andere richten, auf das er nicht selber aufs Schonungsloseste gerichtet werde. Weitere Bücher übrigens, die ich Ihnen empfehlen kann, neben Christopher Goscha, Vietnam, selbstverständlich der unsterbliche Peter Scholl-Latour, Tod im Reisfeld, glaube ich, sein größtes Buch, das er geschrieben hat. Fantastisch, noch immer sehr lehrreich zu lesen. Auch ein Reporter, der noch eintauchen konnte in die historischen Erfahrungen und auch die Sprache fand, um das packend und anregend auszudrücken. Schließlich Stanley Carno. Stanley Carno, ein ehemaliger Kriegskorrespondent, am Schluss in Paris lebend. Stanley Carno, Vietnam, A History, auch ein ganz exzellentes Buch, neben vielen kürzeren Darstellungen, die wir hier nun nicht namentlich erwähnen wollen. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Ich kann Ihnen hier hoffentlich ganz kurz zeigen, ja, genau die, das Titelbild auf dem iPad-Bildschirm. Eine großartige Reportage, ich muss das so sagen, fantastisch geschrieben von unserem Kollegen Daniel Rieser zusammen mit den Bildern von Tomo Muschonico. Eine Reise ins Herz der Finsternis des amerikanischen Bürgerkriegs, Amerikas Kulturkrieg, vom linkscoolen Verleger zum Gründer der rechtsextremen Proud Boys, das verrückte Leben des Gavin McGuinness. Daniel Rieser und Tomo Muschonico. Eine ausladende Reportage, wirklich ausgezeichnet geschrieben, humorvoll, selbstironisch und die Auseinandersetzung eben mit jenen Kampfzonen jetzt der amerikanischen politischen Auseinandersetzung, die uns Europäern so fremd erscheinen mag. Ich befasse mich mit den Barbaren des Westens, dem Mongolensturm des Abendlandes in Vietnam. Vietnam, das womöglich finsterste Gewaltexperiment der westlichen Wertegemeinschaft. Ein Appell zur allgemeinen Demut und gipfelnd im Aufruf, wir möchten uns doch für Frieden und Neutralität engagieren. Mirna Funk, die Berliner Schriftstellerin, hat uns einen Erlebnisbericht aus Tel Aviv zugestellt, im Zusammenhang jetzt mit diesen Vergeltungsattacken der Iraner vor einiger Zeit. Und ihr Bericht bringt hier einfach die Eindrücke, wie es sich anfühlt, jetzt in Tel Aviv, in diesem belagerten Israel Zeit zu verbringen. Dann eine sehr kritische Betrachtung von Israel durch den bedeutenden und berühmten Islamisten Gil Kepel. Jürg Altweg hat ihn getroffen und Kepel sagt, die Bomben auf Gaza sind ein Holocaust, sie seien aber kein Genozid. Das ist hier die Darstellung, sehr, sehr kritisch. Gil Kepel geht er da ins Gericht mit Israel, ein Beitrag, der mal die andere Seite hier auch wieder zeigt, wir bringen ja auch bei diesem Thema größtmögliche Meinungsvielfalt, wie es eben für die Weltwoche typisch ist. Viele weitere Themen noch. Jürgen Wertheimer hat einen wirklich erhellenden und tollen Vergleich geschrieben zwischen Wilhelm Tell und Robin Hood, den beiden Freiheitsheroen aus der Schweiz und aus Großbritannien. Kommen wir zu den aktuellen Nachrichten. Hier der Spionagefall um Maximilian Kra schlägt natürlich Wellen. Die AfD gibt sich zurückhaltend. Nancy Faeser, die Innenministerin, hat bereits in verleumderischer Vorverurteilung Tweets abgesetzt und versucht, das Ganze gegen die AfD und gegen Kra insgesamt in Anschlag zu bringen. Ich musste dann denken an einen Spionagefall, der vor 50 Jahren, exakt 50 Jahren, zu reden gegeben hat, als nämlich der damalige Bundeskanzler Willy Brandt plötzlich erfahren musste, dass einer seiner engsten Mitarbeiter, Günter Guillaume, im Auftrag der DDR gespielt gespitzelt hatte. Interessant allerdings, damals hat man nicht gesagt, Willy Brandt sei sozusagen ein Agent, ein heimlicher Agent da des Ostens. Er musste zwar zurücktreten als Bundeskanzler, aber man hat gewissermaßen eine Brandmauer um ihn errichtet. Das allerdings ist heute nicht der Fall. Hier im Fall des Maximilian Kra, das wird natürlich mit größtmöglicher Schadenswirkung dagegen die aufstrebende Opposition der AfD in Anschlag gebracht. Auf jeden Fall ist das Ganze schlecht für die bereits schlechten Beziehungen zwischen Deutschland und China. Die Chinesen haben ja sofort dementiert, was Großmächte immer machen an diesem Punkt. Sie weisen da jeden Verdacht von sich, dass sie da die Deutschen ausspionieren würden, genauso wenig wie die Amerikaner natürlich die Deutschen ausspioniert haben, als sie das Handy von Angela Merkel überwacht haben. Klar, nein, hat überhaupt nichts mit Spionage zu tun. Die Chinesen, nein, blütenreine Chorknaben da gewissermaßen in ihrem Riesenreich. Das glaubt ja auch niemand. Aber man wünscht den Deutschen auch hier etwas Gelassenheit im Umgang. Und ja, auf jeden Fall wird das die bereits havorierten Beziehungen sicherlich nicht kitten können. Dann der Ruanda-Plan der britischen Regierung wird abgesegnet durchs Parlament. Also diese Ausschaffungsflüge nach Ostafrika, die sollen nun erlaubt sein. Und man rechnet den Briten jetzt natürlich vor, was das Ganze da kostet. Jede Ausschaffung, die sei sündhaft teuer und das sei fürchterlich. Was man nie vorrechnet, ist eigentlich, was es kostet, dass man all die illegalen Migranten im Land hat. Das wird in den journalistischen Bearbeitungen dieses Stoffs natürlich großräumig ausgeblendet. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang die Aussagen des Völkerrechtlers Thiem der Universität Konstanz. Er schreibt, es gebe ein Recht auf Asyl, das heißt ein Recht auf Schutz, aber es gebe kein Recht darauf, in einem bestimmten Land Schutz zu bekommen. Also, dass man Migranten oder sogar anerkannte Flüchtlinge in Drittstaaten bringe, das ist legal und das sei auch legitim im völkerrechtlich-asylrechtlichen Sinne. Bemerkenswert, was der Völkerrechtler-Team da an der Uni Konstanz zu vermelden weiß. Dann am US-Präsidentenwahlkampf fällt mir einfach auf, Joe Biden kann jeden noch so hanebüchenen Unsinn erzählen. Die Medien schauen großzügig darüber hinweg, während Donald Trump, bei ihm wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und man hält ihm alles vor und jetzt muss er sich ja auch in einem nicht besonders relevanten Fall da vor Gericht verantworten. Nicht so und niemals so Joe Biden. Er hat jetzt gerade wieder jüngstes Beispiel einen Kampagnenstopp gemacht in Pittsburgh und sein Onkel, glaube ich, ist verschollen als Militärpilot irgendwo im Pazifischen oder Indischen Ozean. Und dazu kommentierte nun Joe Biden salopp wie folgt, ja, sein Onkel oder Vater, auf jeden Fall, glaube ich, der Onkel, der sei da im Dschungel von Papua-Neuguinea von Kannibalen gefressen worden. Dies die Behauptung. Nun hat im Guardian ein Universitätsprofessor namens Michael Kabinis, ursprünglich aus Papua-Neuguinea stammend, dieser Version heftig widersprochen und gesagt, es stimme nicht, also seine Landsleute würden da nicht einfach Menschen verspeisen, die vom Himmel fallen, das sei unglaublich, das sei zurückzuweisen, diese rassistische Aussage. Und eben bemerkenswert ist, dass solche Ausfälle von Biden ja solche geradezu schwachsinnigen Behauptungen in den Medien überhaupt nicht auffallen oder nicht auffallen wollen, den Journalisten, das wird da verblendet. Verdrängt, während bei Trump eben jedes Wort sozusagen auch noch durch Verdrehung in einen schlimmstmöglichen Zusammenhang gestellt wird, zeigt ihnen einfach die große Befangenheit. Dann haben wir eine merkwürdige, verwunderliche und auch etwas irritierende Staatsbesuchspraxis erlebt bei Frank-Walter Steinmeier in der Türkei. Er hat ja seinen Kollegen Erdogan besucht mit dem Geschenk eines 60-Kilo-Döners. Man muss sich mal vorstellen, dass man den Türken einen Döner schenkt. Das ist wie wenn sie den Schweizern Schokolade vorbeibringen oder einem Lübecker den überraschen wir mit Marzipan oder die Bayern, die beehren wir mit Bier aus der Schweiz. Ich meine, es ist fast schon eine Beleidigung, wenn sie das tun. Und natürlich reduziert das ja auch die Türken jetzt auf bestimmte Verhaltensweisen und Essgewohnheiten, eben auf den Döner. Und da haben jetzt bereits türkische Vereinigungen darauf hingewiesen. Ich meine, es sind türkische Forscher gewesen, die für BioNTech den Covid-Impfstoff entwickelt haben. Es gibt türkische Kulturschaffende und Spitzenfußballer in Deutschland. Da hätte es also noch andere Geschenke gegeben. Eine Peinlichkeit da des deutschen Bundespräsidenten einmal mehr. Dann Europapark Rust. Tolle Nachrichten immer wieder von der Unternehmerfamilie Mack. Jetzt wird noch mehr Beschleunigung und noch mehr Schwerelosigkeit im Europapark zu erleben sein. Nach 2 Jahren Bauzeit ist nun die Rekordachterbahn Voltron Nevera eröffnet worden. 20.000 Menschen pro Tag soll die befördern können, konstruiert durch Mack Rides und Teil des neuen kroatischen Themenbereichs im Europapark zwischen dem Poseidon und Euromir gelegen. Im Zentrum steht ein Turm und eine Kuppel, bei dem Voltron, und das erinnert an den in Kroatien geborenen großen Erfinder Nikola Tesla, der allerdings, diese Bemerkung darf ich mir hier erlauben, Serbe war, aber eine Hymne, eine Europapark-Hymne hier auf das großartige Land Kroatien, auf die ja, kroatisch-serbischen Tüftler- und Erfinderpersönlichkeiten, und selber gehören ja die Max auch in diesen Olymp der großen Tüftler und Erfinder und der genialen Unternehmer. Sie trotzen allem, Corona, Covid, der Politik von Herrn Lauterbach, und sie werden sogar mit der Ampelregierung und ihren wirtschaftspolitischen Geisterfahrten fertig. Das ist ein Meisterwerk sui generis, und mit dieser guten Nachricht darf ich mich jetzt auch guten Gewissens hier verabschieden aus Hanoi. Mal sehen, ich bin morgen etwas auf Flüssen und Wassern unterwegs. Mal sehen, ob ich von dort aus auch noch eine Einschaltung schaffe. Machen Sie es gut, bis bald. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.